Hallo und herzlich willkommen zum BVL Digital Podcast. BVL Digital ist die Innovationseinheit der Bundesvereinigung Logistik. Ich bin euer Host Boris Felgendreher und in der heutigen Folge dreht sich alles um das Thema CO2-Emissionen und Nachhaltigkeit im Transport und in der Lieferkette. Dazu haben wir euch einen tollen Gast eingeladen. Michael Maas kümmert sich beim großen globalen Logistikdienstleister Kühne und Nagel nämlich genau um dieses Thema. Ich habe Michael schon vor einigen Wochen, und zwar noch vor der Corona-Krise, zu diesem Gespräch in Bremen getroffen. Aber das Thema CO2-Neutralität ist natürlich jetzt noch genauso aktuell wie Ende Februar. Ich wünsche euch viel Spaß mit Michael Maas von Kühne und Nagel. Michael, herzlich willkommen im BVL Digital Podcast.
Hallo, freut mich, hier heute in Bremen zu sein.
Michael, ich möchte heute mit dir über Nachhaltigkeit sprechen und insbesondere über Reduzierung von CO2-Emissionen. Und du bist von Kühne und Nagel. Das heißt, wir können gut über CO2-Reduzierung in der Logistik, besonderen Beispiele von Kühne und Nagel sprechen, denn ihr habt da ein paar tolle Projekte am Start, über die wir gerne sprechen wollen. Jeder von uns oder jeder von den Hörern kennt Kühne und Nagel. Trotzdem eine kleine Vorstellung. Gib uns mal einmal kurz den Status 2020 von Kühne und Nagel.
Ja, Kühne und Nagel ist ein Transportlogistikkonzern. Wir sind sehr stark engagiert in den Bereichen Seefracht, Luftfracht und auch Landtransporten. Das heißt, wir bieten den Kunden weltweit Möglichkeit, mit uns ihre Güter von A nach B zu transportieren. Ein traditionsreiches hanseatisches Unternehmen, in Bremen übrigens gegründet.
Eine klasse neue Zentrale.
Ja, wir haben jetzt auch, Bremen ist auch die neue Deutschlandzentrale von Kühne und Nagel geworden. Nicht Hamburg, sondern Bremen. Sag ich jetzt mal als Hamburger. Ja. Und wie gesagt, eine schöne alte hanseatische Tradition. Wohl wissend, dass wir uns in einem Zeitalter befinden, wo globale Warenströme von A nach B transportiert werden. Und das heißt, die Firma ist auch entsprechend so ausgerichtet, dass wir versuchen, also die globalen Transportstrecken unseren Kunden so effizient wie möglich anzubieten. Unser Hauptquartier befindet sich übrigens in Schindelegge in der schönen Schweiz. Aber gerade Deutschland ist eines der wichtigsten Transportfelder für uns weltweit auch.
Und Michael, wie lange bist du jetzt schon dabei? Wie lange bist du beim Unternehmen?
Ich bin zu Kühne und Nagel gekommen Ende 2006 und hatte vorher meine Zeit bei Hapag-Lloyd im Berufsleben verbracht. Habe dort auch Schifffahrtskaufmann seinerzeit gelernt.
Und von der Pike auf gelernt sozusagen.
Von der Pike auf gelernt, als man Schifffahrtskaufmann noch mit 2 F geschrieben hat.
Vor der Rechtschreibreform.
Ja, genau. Aha. Und dann im November 2006 zu Kühne und Nagel gewechselt.
Ja, und dort bist du jetzt Vice President Sustainability Solutions. Was verbirgt sich dahinter? Was macht man als Vice President Sustainability Solutions?
Ja, diese Position habe ich inne seit Anfang November des letzten Jahres, also auch noch relativ frisch. Ich war vorher komplett rein im kommerziellen Bereich tätig für die Europa-Asien-Verkehre. Sustainability Solutions, also letztendlich nichts anderes als Nachhaltigkeitslösung, die wir unseren Kunden anbieten können für die Transportketten. Wir haben speziell im Seefrachtbereich dort einige interessante Programme entwickelt, auf die wir hoffentlich nachher nochmal zurückgreifen können. Dazu muss man, ohne zu weit ausholen zu wollen, sagen, dass die Transportwirtschaft als solches global betrachtet einen sehr hohen Anteil an Emissionen hat. Das heißt, das ist ein Bereich, wo man mit den richtigen Lösungen eine ganze Menge bewerkstelligen kann. Wir haben alleine in der Schifffahrt ungefähr 2% des globalen CO2-Ausstoßes zu verantworten. Das ist knapp unter 1 Milliarde Tonnen. Das entspricht der Gesamtemission Deutschlands.
Okay, das ist eine Hausnummer.
Ja.
Da kann man viel erreichen, wenn man es richtig macht.
Ja.
Ja, du hast schon angedeutet, also die Verantwortung der Logistikbranche in Bezug auf Reduzierung von CO2-Emissionen ist offensichtlich. Worin glaubst du, ist die Chance dabei für Kühne und Nagel, da wirklich einen Beitrag zu leisten?
Die Chance liegt darin, dass wir als Kühne und Nagel schon seit vielen Jahrzehnten global aufgestellt sind. Das heißt, wir können im Prinzip das gesamte Streckennetz weltweit abdecken. Es gibt da also keine schwarzen Flecken, wo wir sagen, nee, da sind wir nicht engagiert. Das ist egal, ob es Afrika, Asien, Europa, Amerika ist. Und wir sehen es natürlich zum einen als unsere Pflicht an, unseren eigenen Beitrag dazu zu leisten. Und zum anderen sehen wir es natürlich auch als Chance an, mit einem umweltfreundlichen Geschäftsmodell bestehende Kundenkontakte weiter zu festigen und natürlich auch, wenn möglich, neue Kunden damit hinzuzugewinnen.
Mhm. Was war für dich persönlich so der Ausschlaggeber, in diese Rolle reinzuwachsen?
Ich würde mal sagen, das sind primär zwei ausschlaggebende Faktoren gewesen. Zum einen das private Interesse daran, weil das ein Thema ist, das uns letztendlich alle interessiert und auch betrifft. Zum anderen ist die Herangehensweise, die wir jetzt an dem Markt haben mit dem Programm, das wir unseren Kunden anbieten können, finde ich eine super spannende Geschichte, weil wir einen Schritt weitergehen über die klassischen Offsetting-Kompensationsprogramme, die inzwischen ja fast jeder kennt, sondern dass wir eben halt auch in der Lage sind, mit dem Kunden gemeinsam Analysen zu fahren, um proaktiv einen Beitrag zur Emissionsreduktion zu leisten.
Lass uns mal eintauchen in euer Projekt. Das heißt Net Zero Carbon. Richtig, was verbirgt sich hinter diesem Projekt?
Net Zero Carbon, das Programm, das wir Ende September letzten Jahres ins Leben gerufen haben, bedeutet für uns nichts anderes, als dass wir die CO2-Neutralität anstreben. Mhm. Wir selber haben uns ja als Kühne+Nagel auch entsprechende Ziele gesetzt. Das primäre Ziel ist in diesem Jahr bereits, 2020, unsere gesamten Aktivitäten, die wir selber zu verantworten haben, CO2-neutral stellen.
Mhm. Was gehört dazu? Was sind das für Aktivitäten?
Das sind die Aktivitäten, für die wir sozusagen direkt oder auch indirekt Verantwortung tragen. Also die Emissionen, die wir beispielsweise in unseren Gebäuden, in unseren Lagerhäusern mit der Nutzung der Kraftfahrzeugflotte und so weiter als Emissionen produzieren, als auch die indirekten Emissionen. Beispiel wäre hier ein Lagerhaus, das wir selber betreiben. Wir sind natürlich nicht der entsprechende Stromlieferant. Aber da wir unser Lagerhaus mit Strom beispielsweise versorgen müssen, liegt es in unserer Verantwortung, den Stromanbieter zu wählen, der möglichst mit erneuerbaren Energien arbeitet. Das sind die sogenannten indirekten Emissionen, die wir zu verantworten haben. Und das versuchen wir so gut wie möglich zu optimieren, um dort halt Emissionsreduktion zu erzielen. Das ist nicht zu 100% möglich, aber hoffentlich zu einem sagen wir zweistelligen Prozentbetrag auf jeden Fall. Den Rest müssen wir dann zwangsläufig kompensieren. Mhm. Und dafür haben wir entsprechende Kompensationsprojekte, um dort im Endeffekt diese 100%ige CO2-Neutralität bereits in diesem Jahr zu erzielen.
Mhm. Und nochmal zum Verständnis. Euer Geschäftsmodell ist ja das, dass ihr im Auftrag von Kunden Transportgeschäfte abwickelt, aber nicht unbedingt die Schiffe oder die Flugzeuge und LKW-Flotten besitzt. Ihr habt eine eigene LKW-Flotte, aber das ist eine relativ kleine Flotte, richtig?
Ja, das ist nämlich genau der Punkt. Da kommen wir nämlich zu diesem dritten Bereich der Zielsetzung, was die Emissionen betrifft. Und da ist die Zielsetzung innerhalb der nächsten 10 Jahre, das heißt bis 2030, auch die CO2-Neutralität zu erzielen. Das sind aber genau, wie du gesagt hast, eben viele andere Verkehrsträger, beispielsweise in der Schifffahrt, die ganzen Reedereien, weil wir selber ja keine Schiffsflotte haben, sondern wir buchen dort selber ja als Kunde im Auftrag unserer Kunden. Ja, das gleiche gilt für die Airlines. Mhm. Ja. Und da ist das große Ziel, mit diesen Dienstleistern gemeinsam und auch gemeinsam mit unseren Kunden dieses große Ziel der CO2-Neutralität zu erzielen. Wie eingangs gesagt, ist alleine im Schifffahrtsbereich da eine Emission von fast 1 Milliarde Tonnen zu neutralisieren in den nächsten 10 Jahren.
Mhm. Also um zu Verständnis, es gibt diese drei Scopes, so wird es genannt. Ne? Also Scope 1 ist das, was das Unternehmen selber produziert an CO2-Emissionen, wofür ihr direkt verantwortlich seid. Das ist zum Beispiel eure LKW-Flotte oder eure Gebäude oder eure Lagerhäuser.
Ja.
Scope
2 sind die sogenannten indirekten Emissionen, das heißt das, was wir von anderen Providern einkaufen, Stichwort Stromlieferant. Ja. Mhm. Ja. Etwas, was wir nicht selber produzieren, wo wir aber die Entscheidung treffen können, ist das jetzt anstelle von, sagen wir mal, Atomstrom oder anstelle von Braunkohlestrom gehen wir auf Solarenergie oder Windkraft.
Mhm. Und Scope 3 wäre dann wirklich das Netzwerk von Dienstleistern, die ihr im Auftrag eurer Kunden
in Anspruch nehmt.
für Transportdienstleistungen.
Fremdanbieter oder Drittanbieter, ja, die Hardware sozusagen bereitstellen, ja, in Form von Flugzeugen oder eben halt Schiffen beispielsweise, die wir dann selber als Kunde nutzen.
Ja, und das ist der große Daddy sozusagen, das ist der große Brocken.
Das ist der große Brocken, wo wir Milliarden von Tonnen CO2 zu kompensieren haben oder beziehungsweise noch besser in Form von auch neuer Technologie proaktiv selber die Emissionsreduktion zu erreichen. Denn je mehr wir selber schaffen zu reduzieren, desto weniger verbleibt zu kompensieren.
Hm. Habt ihr eine Idee davon, wie groß dieser Footprint ist, euer Fußabdruck, den ihr verursacht, indem ihr Transportdienstleistung für eure Kunden durchführt?
Ja, also wir können vielleicht mal ein Beispiel nehmen, das Beispiel der Seefracht, wo wir als Kühne Nagel ja auch weltweit die Nummer 1 sind. Ja. Insofern passt das ganz gut. Wir haben, sagen wir mal grob gesagt, ungefähr 5 Millionen Containereinheiten, sogenannte TEUs. Ja. TEU steht für 21-Fuß-Container. Und wenn man jetzt mal ein einfaches Beispiel zugrunde legt, zum Beispiel ein Transport von Europa nach Asien, nach China beispielsweise, eine der Hauptrouten, dann verbraucht so ein 20-Fuß-Container ungefähr eine Tonne, also 1000 Kilogramm an CO2. Würdest du jetzt diesen Wert einfach mal als Durchschnittswert nehmen für alle Transporte, die wir nehmen, was jetzt sicherlich nicht ganz exakt die Zahl ist, aber nicht ganz abwegig, dann kämst du ja bei 5 Millionen TEUs bereits auf 5 Millionen Tonnen CO2. Ja. Die wir alleine, ne, im Auftrag unserer Kunden durch unsere Transportvergabe auf dem Zettel stehen haben und die es zu kompensieren gilt. Plus natürlich die Emissionen, die wir noch bei den anderen Verkehrsträgern haben.
Und Teil dieses Projekts, wenn ich es richtig verstehe, ist einfach auch diesen Footprint zu erkennen und zu messen.
Ja, denn das ist der erste Schritt, wie bei allem, womit man sich beschäftigt. Bevor du irgendeine Maßnahme ergreifen kannst, musst du natürlich erstmal den Status quo kennen. Worüber reden wir letztendlich? Dafür gibt es bestimmte Kalkulatoren, die wir auch zum Beispiel im Internet unseren Kunden jeden frei zugänglich zur Verfügung stellen. Du kannst also auf unser Portal gehen beispielsweise und kannst dort einfach eingeben von A nach B mit dem entsprechenden Verkehrsträger und dort wird dir dann basierend auf einer zertifizierbaren Kalkulationsmethodik, die also schon vor ein paar Jahren festgelegt worden ist, ausgeworfen, wie hoch der Ausstoß an CO2-Emissionen und übrigens auch noch anderer Werte, wie jetzt zum Beispiel Schwefelausstoß und so weiter, wird entsprechend angezeigt.
Und das geht über alle Transportträger hinweg?
Wir haben die Möglichkeit, dass die Kunden über alle Verkehrsträger hinweg Kalkulatoren benutzen können, um jetzt auch für zum Beispiel Lufttransporte oder auch für Landtransporte die Emissionen entsprechend zu berechnen.
Wenn ich jetzt ein Kunde von euch bin, ich muss nicht irgendwo auf eine Webseite gehen, sondern ich kann im täglichen Geschäft mit euch das als Teil des Prozedere festlegen, dass ihr automatisch den CO2-Footprint der Auswahl der Transporte messt für mich.
Ja, es geht sogar noch einen Schritt weiter. Also jeder, der Kunde von Kühne Nagel ist, kommt mit jedem abgeschlossenen Transport, denn für jeden abgeschlossenen Transport gibt es logischerweise dann irgendwann auch eine Rechnung. Ja. Auf jeder Rechnung findest du automatisch den von dir kreierten CO2-Footprint auf der Rechnung entsprechend dargestellt. Das heißt, der Kunde muss nicht extra uns kontaktieren und danach fragen, das wird automatisch geliefert.
Und wie nutzen die Kunden normalerweise diese Information?
Ja, man muss schon ganz klar sagen, dass also in letzter Zeit die Wahrnehmung der ganzen Thematik natürlich eine unglaubliche Dynamik erreicht hat. Ne? So wie wir alle ja, ne, in dem Moment, wo man aufsteht und die Zeitung aufschlägt oder irgendetwas, also kommt einem das Thema Klima natürlich automatisch entgegen, was ja auch eine gute Sache ist. Von daher sehen wir schon, dass die Kunden dort also einen erheblich größeren Informationsbedarf auch haben. Denn viele Sachen sind natürlich erstmal an der Oberfläche und die Thematik an sich ist allerdings in der Tat sehr komplex.
Oh, das ist also das Thema Messen. Was wird gemacht in Bezug auf Reduktion im Scope 3? Was sind so große, wirklich funktionierende Projekte, die momentan schon im Scope 3 wirklich Wirkung zeigen?
Ja, also der Scope 3, das ist natürlich der Bereich, in dem wir die größten Einsparungspotenziale sehen. Da muss man allerdings auch ganz klar sagen, wir selber haben uns ja als Kühne Nagel neben unserem eigenen Ziel, nämlich der Emissionsfreiheit, bereits in diesem Jahr für diese sogenannten indirekten Emissionen der Fremdanbieter auch ein Ziel gesetzt, nämlich bis 2030, also innerhalb von 10 Jahren, auch dort die komplette Emissionsfreiheit zu erzielen. Das geht nur, indem wir neue Technologien weiter voranbringen, weiter erforschen. Denn man muss auch ganz klar sagen, wenn du jetzt mal das Beispiel eines Schiffstransportes siehst, ja, wir haben moderne Schiffstypen natürlich im Einsatz. Die sind im Durchschnitt relativ jung, aber diese Schiffstypen laufen auch immer noch mit der klassischen Dieseltechnologie beziehungsweise mit dem Bunkertreibstoff. Und nur ganz wenige Schiffe sind bereits jetzt umgerüstet, beispielsweise auf Flüssiggas, sogenannte LNG-Technologie. Auch dort gibt es bestimmte Vorreiter. Man muss aber auch dort ganz klar sagen, dass selbst wenn du einen Transport auf einem Flüssiggasschiff durchführst, ist die Einsparung an CO2-Emissionen nicht 100% oder nahe dem, sondern lediglich 20-25%. Was auch schon ein großer Fortschritt ist, aber ich sage das nur, um nochmal offen zu legen, dass wir auch mit dieser Technologie noch weit davon entfernt sind, das perfekte Mittel zu finden, um eigenständig diese Neutralität zu erzielen und uns nicht komplett auf irgendwelche Kompensationsprojekte zu verlassen. Und da sind solche Themen wie zum Beispiel Biofuel oder künstliches Fuel, Synthetic Fuels, ein großes Thema. Da ist auch eine sehr große Dynamik hinter. Das ist ein Bereich, in dem im Augenblick sehr viel geforscht wird. Wir selber als Kühne Nagel sind selber mit in vielen Arbeitsgruppen, zusammen mit den Reedereien beispielsweise, um dort nach Lösungen zu suchen. Und die gute Nachricht ist, dass wenn ein Kunde es möchte, kann er bereits heute seine Transporte auf Basis von biologischem Treibstoff, also sogenanntes Biofuel, durchführen. Die Schiffe selber können nur einen bestimmten Anteil an Biofuel nehmen, aufgrund der Maschinen, die dort im Schiff installiert sind. Aber ein Kunde, der jetzt, sagen wir mal, beispielsweise 10 Container auf einem Schiff haben will oder meinetwegen auch 100, der kann, weil er ja nur einen relativ kleinen Anteil der Gesamtkapazität damit in Anspruch nimmt, wenn er möchte, bereits auf Basis von Kühne Nagel seine Transporte komplett ausschließlich mit Biofuel durchführen.
Ach so, weil rechnerisch 10% des Treibstoffs aus Biofuels generiert werden?
Die Schiffe können, also einige Schiffe, speziell von einigen europäischen Reedereien, können bis zu 30% Biofuel nehmen von ihrer Gesamtkapazität. Ja? Mhm. Aber wenn ein Schiff, sagen wir mal, 20.000 oder 22.000 Stellplätze hat, dann haben unsere Kunden, so groß sie auch manchmal sein mögen, natürlich immer noch nur einen Bruchteil davon. Das heißt, während das Gesamtschiff bei 30% limitiert ist, bist du als Kunde mit 100% immer dabei, weil natürlich der Schiffsraum so groß ist, dass der Anteil der eigenen Ladung im Vergleich dazu relativ gering ist.
Gibt es schon Kunden, die darauf Wert legen?
Es gibt Kunden, mit denen wir jetzt in ganz, ganz konkreten Gesprächen sind, um dort eine Vorgehensweise für den Kunden zu schaffen, dass er darauf zurückgreifen kann. Man muss auch ganz ehrlich sagen, das ganze Thema ist noch relativ frisch. Die Produktion dieser Biomasse, die nachher letztendlich ja zur Herstellung des Biofuels herangezogen wird, die ist auch noch in der Anfangsphase, hat aber eine unglaubliche Dynamik. Und ich glaube, die gute Nachricht ist, dass wenn Kunden kommen und Interesse daran haben, können sie bereits darauf zurückgreifen. Mhm. Obwohl das Gesamtangebot noch sehr stark limitiert ist, ist aufgrund der noch relativ geringen Nachfrage, und ich denke, das ist in vielen Fällen einfach eine Frage des Wissens oder Nichtwissens und nicht so sehr des Wollens oder Nichtwollens, haben wir keine Probleme, wenn ein Kunde kommt, ihm das jetzt wirklich auch effektiv und nicht nur in der Theorie anbieten zu können.
Mhm. Aus welchen Branchen, was sind das für Kunden, aus welchen Branchen, die am ehesten eine Tendenz haben, sowas nachzufragen?
Wir haben da primär eigentlich Kunden, die entweder aus Branchen kommen, die aufgrund der Natur ihres Geschäftes einen sehr hohen CO2-Ausstoß haben. Das sind zum Beispiel Kunden, die also große Produktionsstätten haben. Mhm. Wir haben dann natürlich auch zum Teil Kunden, und die stellen auch schon einen recht großen Anteil dar, die einen direkten Konsumenten Bezug mhm. haben. Also sagen wir mal beispielsweise große Sportartikelhersteller oder so, mhm. ja, die auch entsprechende Prominenz haben im Markt und die dann ja, was zum Teil auch noch mit hinzukommt, zum Teil ein relativ junges Konsumentenpublikum haben, also ja. gerade im Bereich Sport, um das jetzt mal als ja. Beispiel zu nehmen. Ne? Also noch jünger als wir beide vielleicht sogar, wer weiß.
Was, noch jünger?
Und naja, es ist auf jeden Fall so, dass diese Firmen inzwischen, und das ist halt eine gesellschaftliche Entwicklung, also in Deutschland ist es auch sehr stark, aber auch in den USA beispielsweise, dass dort genau hingeschaut wird, wie ist denn eigentlich die Nachhaltigkeitskette von diesem Unternehmen, bevor ich jetzt zum Beispiel diese Sportschuh kaufe oder den Jogginganzug oder so. Und das ist nicht zu unterschätzen. Das heißt mhm. also, der Druck der Öffentlichkeit oder die Erwartungshaltung der Öffentlichkeit ist inzwischen auch eine ganz andere als vielleicht noch vor 5 oder 10 Jahren.
Okay, also diese Biofuels war eine Geschichte. Was sind weitere gute Beispiele?
Es gibt noch verschiedene andere Forschungsprogramme, die laufen in Bezug auf die künstliche Herstellung von Treibstoffen. Da gibt es alle möglichen Variationen. Das geht dann schon sehr stark natürlich in den wissenschaftlichen Bereich. Hm. Aber die gute Nachricht ist, dass sowohl Reedereien als auch große Verlader, als auch wir in bestimmten Gremien uns sehr regelmäßig darüber austauschen. Weil eins ist bei der Sache auch nicht zu vergessen. Neben der Technologie als solche, die ja erst einmal erforscht und in der Praxis reif sozusagen hergestellt werden muss, müssen wir natürlich auch sicherstellen, dass das Ganze wirtschaftlich tragbar ist. Ja. Denn nur wenn es wirtschaftlich tragbar ist, können wir es auch im großen Stile umsetzen.
Das ist vielleicht die Kehrseite der Medaille. Es gibt, glaube ich, viele, viele Konsumenten, die vielleicht Wert legen darauf, auf eine grüne Supply Chain, aber im Zweifel nicht bereit sind dafür, das Doppelte zu bezahlen. Ne?
Ja, das ist natürlich etwas, wo man dann letztendlich auch gegenüber dem Kunden durchaus mal die Kernfrage stellen kann, wie ernst ist es dir mit mhm. diesem Thema? Wenn da also wirklich eine Ernsthaftigkeit dahinter steckt, ja, und nehmen wir mal das Beispiel von dem Programm, das wir unseren Kunden anbieten, der vorhin genannte Container, der von Europa nach China geht, ja. Wenn man jetzt einfach diesen Container CO2-neutral stellen möchte, ja, dann würde das, wenn wir das für diesen Kunden arrangieren, $14,50 pro Container kosten. Ja, also sagen wir mal, wir reden da über was sind das, 14 Euro oder 13,50 Euro oder sowas.
Extra.
Ja, ja, und das ist ein Betrag, der, finde ich, im Verhältnis zu dem, was man damit erzielt, nämlich die CO2-Neutralität, doch relativ überschaubar ist. Denn man darf nicht vergessen, die gleichen Kunden zahlen natürlich auch einen Frachtpreis für den Transport von A nach B. Und dieser Frachtpreis ist sehr häufig vierstellig. Und wenn du das mal ins Verhältnis dazu setzt, ja, dann würde ich schon auch bei einem Kunden, der jetzt zum Beispiel käme und würde kritische Fragen über diesen CO2-Preis stellen, dann würde ich auch durchaus mal die Rückfrage stellen, wenn $14,50 schon zu viel sind, wie weit geht denn dann das Engagement?
Ja gut, es gibt natürlich Branchen, die mit extrem geringen Margen arbeiten, die dann für die selbst 14 Euro ein bisschen viel ist, ne?
Ja. Ja. Ja, natürlich, der Druck ist sehr groß, auch bei unseren Kunden, ein sehr starker Marktwettbewerb. Aber man muss eins auch ganz klar sagen, wenn man einen aktiven Beitrag zum Umweltschutz leisten will, dann kommt das nicht umsonst.
Und jetzt nochmal außerhalb von diesen Treibstoffen und Schifffahrt. Was gibt es noch für große Stellhebel, an denen ihr relativ schnell einen Impact haben könnt? Auf andere Transporte, vielleicht LKW-Transporte,
ja, Zugtransporte? Ja, also du kommst natürlich, egal welchen Verkehrsträger du wählst, an dieser Frage der Weiterentwicklung der Technologie und auch gerade der Treibstoffe. Denn das ist ja egal, ob du jetzt Luftfracht machst, Landtransporte oder auch Seetransporte, an diesem Thema nicht dran vorbei, ne? Das ist der große Faktor, den wir angehen müssen. Was wir heute aber auch schon tun können, denn diese Technologiefragen, die werden nicht alle heute und auch nicht dieses Jahr beantwortet werden können, ist, dass wir heute anfangen können, und da kommen wir auf den von dir bereits erwähnten Sea Explorer, den wir ebenfalls haben, der letztendlich auf eine riesengroße globale Datenquelle basiert. Ja,
ja, klar, kurz vielleicht, was verbirgt sich da? Was ist das genau?
Ja, wir haben mit dem Sea Explorer ein Programm geschaffen für unsere Kunden, wo unsere Kunden in der Lage sind, das Optimierungspotenzial ihrer Transporte auszuschöpfen. Das ist kein reines Umweltthema, denn der Sea Explorer wurde vorher schon kreiert, zum Beispiel über das Thema Zuverlässigkeit von Transitzeiten. Wenn du Transporte von A nach B hast, ja, dann hast du eine vorgegebene Zeit, genauso wie die Airline sagt, wann du planmäßig, wo auch immer landest. Wir sind darüber bereits hinausgegangen und haben unseren Kunden ein Programm angeboten mit dem Sea Explorer, wo die Kunden auf Echtzeitdaten zurückgreifen können. Mhm. Das kannst du dir so vorstellen, wenn ein Flug von Hamburg nach München offiziell von Airline X mit 1 Stunde und 5 Minuten angegeben ist, dann steht das da. Die Frage ist nur, ist das die Realität? Ja. Mhm. Und wir können unseren Kunden eine Datenbasis liefern, die auf der bereits erfolgten Dienstleistung, also der Transporte von vergangenen Monaten basiert, also auf Ist-Werten. Mhm. Und diese Ist-Werte werden herangezogen, um dem Kunden die tatsächlichen zum Beispiel Transitzeiten zu liefern. Das heißt, unsere Kunden können zum Beispiel die Schiffstransporte auswählen nach verschiedenen Kriterien, beispielsweise nach der schnellsten Transitzeit, aber auch zum Beispiel nach der zuverlässigsten Transitzeit. Also die Schiffsabfahrten, die wirklich am pünktlichsten sind. Und darüber hinaus bieten wir halt den Kunden jetzt auch noch basierend auf Emissionen die umweltfreundlichsten Transportmöglichkeiten an. Das heißt, wir haben auf einer bestimmten Route, zum Beispiel wieder von Europa nach China, weil das eine sehr hochfrequentierte Route ist, zahlreiche Abfahrten jede Woche. Mhm. Diese Abfahrten unterscheiden sich aber natürlich auch in der Art der Schiffstypen, in der Art der Schiffsgrößen. Auch die Antriebe der Schiffe sind unterschiedlich und dort gibt es natürlich Varianzen. Und wir sind in der Lage, dem Kunden beispielsweise die umweltfreundlichste Transportlösung von beispielsweise Europa nach China mit den umweltfreundlichsten Schiffen anzubieten, basierend auf einer klaren Kalkulationsmethodik. Und wir haben Beispiele, wo nur durch die Analyse alleine die Kunden bis zu 50% CO2-Emissionen einsparen können, eben dadurch, dass sie in der Lage sind, auf Basis unserer Datenquellen den umweltfreundlichsten Dienst zu wählen.
Was sind das für Datenbanken, mit denen das System gefüttert wird? Habt ihr selber gebaut oder sind
ja, das zurück? Ja, du kannst dir das so vorstellen, wir als Kühne Nagel mit ungefähr knapp 5 Millionen Containereinheiten, die wir selber bewegen, haben natürlich die entsprechenden IT-Programme, wo all diese Transporte letztendlich ja dargelegt werden. Und dadurch, dass wir diese ganzen umfangreichen globalen Transporte haben, haben wir automatisch eine riesengroße Datenquelle zur Verfügung, die wir jetzt halt dafür benutzt haben, um die entsprechenden Programme zu bauen, so dass wir die vorhandenen Daten in einer sehr anwenderfreundlichen Form nutzen können, dass die Kunden selber ihre Prioritäten vorgeben und sagen, ich filtere sozusagen die Transporte nach meinem eigenen Gusto. Soll es das pünktlichste sein, das schnellste oder vielleicht doch das umweltfreundlichste?
Und der Name Sea Explorer klingt so, als wenn es nur für Seefracht gilt, aber das gilt über alle Transportwege hinweg?
Der Sea Explorer ist in der Tat für die Seetransporte. Das ist ja auch bei Kühne Nagel nach wie vor der größte Bereich, in dem wir tätig sind. Damit haben wir angefangen. Wir sind dabei, auch diesen Sea Explorer noch weiter zu entwickeln, damit er noch detaillierter wird. Was die anderen Verkehrsträger betrifft, da sind wir bereits am Arbeiten, dass wir entsprechende Parallelprogramme auch dort zur Verfügung stellen, so dass die Kunden letztendlich für alle Verkehrsträger die entsprechenden Möglichkeiten der Klassifizierung haben.
Das war also ein Beispiel für eine Technologie, die da im Einsatz hat. Was für weitere Technologien beinhaltet dieses Programm? Was habt ihr sonst noch im Petto in Bezug auf Technologien, die man nutzen kann?
Ja, bei dem Sea Explorer war unsere Präferenz natürlich, dass wir ein möglichst anwenderfreundliches Modell benutzen. Ja, weil kannst dir vorstellen, das basiert natürlich auf Millionen von Daten. Ja, und letztlich ist natürlich immer die Frage, was interessiert den Kunden wirklich? Mhm. Wir können beispielsweise auch dem Kunden zeigen, wenn du jetzt, sagen wir mal, du hast deinen Container mit Personal Effects, weil du vielleicht jetzt gerade nach New York umziehst, ja, und willst einfach mal wissen, auf der so und so Express, wo ist das jetzt eigentlich? Dann kannst du in dem Sea Explorer beispielsweise auch konkret die Schiffsposition sehen und kannst dir dann auch entsprechend anzeigen lassen, wann die voraussichtliche Ankunftszeit dieses Transportes sein wird. Das heißt also, am Ende des Tages ist es so, dass wir einfach versuchen, aus dieser immens großen Datenquelle das herauszufiltern für unsere Kunden, was im Endeffekt wirklich auch relevant ist.
Ist es ein intern gebautes System?
Das ist ein System, das wir selber entwickelt haben, ja, und das wir auch selber in Zukunft weiterentwickeln werden, weil wie bei jedem Programm, ne, da braucht man nur auf sein eigenes Smartphone zu schauen, gibt es natürlich auch immer wieder irgendwelche Updates oder Softwareangleichungen und natürlich dann auch entsprechende Verbesserungen, weil wir lernen ja auch jeden Tag Neues hinzu. Und haben natürlich immer ein offenes Ohr bei den Kunden, die dann sagen, ja, okay, das ist alles super. Und gibt es denn die Möglichkeit, dieses und jenes auch noch zu tun? Und da versuchen wir natürlich ein möglichst allumfassendes Tool den Kunden zur Verfügung zu stellen.
Und bevor wir zu dem Thema Offsetting kommen, gibt es noch andere Technologien oder andere Wege, die es mir möglich machen, meinen Footprint zu reduzieren, ohne aufs Offsetting setzen zu müssen?
Ja, wie gesagt, wir sind bei dem Punkt, wo wir sagen, nachdem du eine Analyse gemacht hast über den Ist-Zustand, wo stehen wir eigentlich wirklich, ja, müssen wir halt sehen, was sind die Möglichkeiten, um entsprechende Ziele zu erreichen. Ja? Das fängt schon damit an, dass man sagt, das sind manchmal sehr praxisnahe Beispiele. Ja, wenn du beispielsweise ein Gebäude hast oder ein Lagerhaus und du wechselst beispielsweise die alten Glühbirnen durch LED-Lampen aus. Ja? Oder man hat eine eben doch konsequente Wassereinsparung durch die entsprechende Hardware, die man halt installiert, Mülltrennung und so weiter. Das sind ja alles Punkte, die uns selber auch betreffen. Ja. Dort sind zweistellige Einsparungen auch beispielsweise möglich. Also es geht nicht immer nur um Hightech-Lösungen, ja, sondern auch manchmal sehr praxisnahe Geschichten, die man einfach dann nur entsprechend vorantreiben muss.
Und jetzt nochmal in der Praxis tatsächlich, ihr habt dann diese Tools, die ihr euren Kunden anbietet. Inwiefern betreut ihr die Kunden, diese Tools auch aktiv zu nutzen und da wirklich auch einen Unterschied zu machen? Oder überlasst ihr das mehr oder weniger den Kunden selber, damit umzugehen und damit ihre eigene Entscheidung zu treffen?
Wir haben jetzt natürlich mit diesem konkreten Net Zero Carbon Programm, das wir ins Leben gerufen haben im letzten Jahr, einen weiteren Bereich erschaffen, wo wir unsere Kunden aktiv versuchen, in die Erreichung dieser Zielsetzung mit einzubinden. Ja, natürlich sehen wir es auch als Möglichkeit, dem Kunden ein attraktives Produkt anzubieten, ohne Zweifel. Denn das ist es ja. Es ist natürlich so, dass wir auch in unserer Verkaufsorganisation jetzt die große Aufgabe haben, dieses Thema jetzt in großem Stile eine Präsenz zu verschaffen. Ja. Und ich selber bin inzwischen wöchentlich unterwegs in intern, aber auch extern Präsentationen und Schulungen, denn wir müssen natürlich auch unsere eigenen Leute entsprechend das Know-how vermitteln, um das unseren Kunden weitertragen zu können. Das ist eine Aufgabe, die auch zeitmäßig nicht zu unterschätzen ist. Das heißt also, ich sage immer, wir sind jetzt gerade dabei, so eine Saat auszusehen. Ja, wie auf einem Ackerboden. Ja. Und das geht nicht über Nacht. Wir müssen erst einmal die Information teilen. Ja. Ich komme jetzt gerade in Bremen von einer Präsentation, wo wir auch mit interessierten Logistikern zusammengesessen haben. Und ich habe aufgrund der Fragen gesehen, wie viel Informationsbedarf noch da ist, um diese ganze Thematik auch überhaupt zu begreifen, ja, in ihrer ganzen Dimension. Und wenn die Leute diese Thematik in der Dimension begreifen, dann ist ihnen schlagartig klar, dass man da, wenn man sich nicht komplett der Sache verschließen will, und Gott sei Dank tun das nur noch die wenigsten, dass man da einen aktiven Beitrag zu leisten muss.
Dann lass uns zum Thema Kompensation und Offsetting kommen. So, wenn die Fahnenstange erreicht ist in Bezug auf meine Möglichkeiten, was zu reduzieren, dann bleibt immer noch die Möglichkeit des Offsettings oder der Kompensation. Kannst du kurz das Prinzip dahinter beschreiben?
Ja, Also dieses Thema ist ja, sagen wir mal, ein sehr sensibles Thema. Ja, da gibt es ja auch diesen weit gefassten Begriff oder weit verbreiteten Begriff des Greenwashings, oder auf Deutsch auch Ablasshandel genannt, auch ein sehr deutsches Wort.
Ja, ne?
ich denke mal, wie in so vielen Dingen auch, muss man einfach sich selbst und auch andere hinterfragen, wie ernst ein Thema wirklich angegangen wird. Ich sage auch ganz ehrlich, wenn jemand sein gesamtes Verhalten überhaupt nicht ändert und genauso weitermacht wie schon vor 20 Jahren und ausschließlich auf sich auf das Thema Offsetting verlässt, dann ist der Vorwurf des Greenwashings natürlich nicht ganz unbegründet. Ne? Denn ohne den entsprechend ernsthaften Willen werden wir gemeinsam auch nicht wirklich viel erreichen. Aber man muss auch ganz klar sagen, jetzt kommen wir zurück auf unsere Branche hier, mit den Emissionen, die dort anfallen, also Milliarden von Tonnen, ist es auch klar, dass wir nicht von heute auf morgen in der Lage sein werden, das mal kurz auf Null zu drehen. Mhm. Du kannst das nur auf Null drehen, wenn du dein Geschäftsmodell komplett einstellst. Ja? Mhm. Und das kann natürlich nicht das Ziel sein. Das heißt, wir werden am Ende des Tages immer eine bestimmte Restmenge haben, also immer zumindest, sagen wir mal, in der absehbaren Zukunft leider, die wir entweder so stehen lassen müssen, dass wir sagen, okay, wir haben jetzt in einem bestimmten Segment, nehmen die Schifffahrt mit knapp 1 Milliarde Tonnen und wir schaffen es vielleicht aufgrund von Einsparungen, aufgrund von Streckenoptimierung, Stichwort Sea Explorer, das Ganze herunterzufahren auf vielleicht 60% der Menge, hast du immer noch 60% oder sagen wir mal 600 Millionen Tonnen. Und dann ist die Frage, lässt du die 600 Millionen Tonnen so stehen, nach dem Motto, sorry, das war's jetzt?
Ja.
Oder sagen wir, nein, wir sind immer noch in der Verantwortung und wir engagieren uns in diese sogenannten Nature-Based Projects, also die naturbezogenen Projekte, um unseren Anteil bis zum Ende zu leisten, bis wir wirklich die CO2-Neutralität erreicht haben.
Mhm. Und Herr Kerfleck, ganz schnell, also wie genau funktioniert das? Dieser Handel mit Emissionsgutschriften, ne? So will man es, glaube ich, auf Deutsch sagen. Wie funktioniert das konkret?
Wir haben selber als Kühne-Nagel, das ist ein Teil von unserem Net Zero Carbon Programm, eine Handvoll von Projekten, 5 Projekte akut, die wir unseren Kunden anbieten können. Das sind Projekte in verschiedenen Ländern, primär in Südostasien, in Afrika und in Mittelamerika. In Bereichen, wo wir uns selber in naturbasierten Projekten engagieren, die, und das ist, glaube ich, auch wichtig zu wissen, weil das nicht unbedingt jedem so bekannt ist, nicht ausschließlich darauf basieren, jetzt diesen Klassiker des Bäumchenpflanzens zu praktizieren, sondern es geht sehr weit darüber hinaus. Ohne jetzt zu groß ausholen zu wollen, aber die Vereinten Nationen haben vor einigen Jahren diese sogenannten Sustainability Development Goals.
Irgendwie so 17 verschiedene.
17 verschiedene Nachhaltigkeitsziele. Ja? Und diese Sustainable Development Goals gehen weit darüber hinaus über das Thema Aufforstung. Da geht es um einen weiten Bereich von Zielen über zum Beispiel Wasserschutz, über die Bekämpfung von Hunger, über die Gleichstellung von Frau und Mann, auch über die Schaffung von Jobs. Denn man darf nicht vergessen, das habe ich heute bei der Präsentation unseren Logistikfreunden auch gesagt. Stell dir vor, du baust irgendwo im Dschungel von Südostasien ein umzäuntes Gebiet und definierst das jetzt als dein naturbasiertes Projekt.
Ja,
100 Hektar mit wunderschönen Bäumen.
Ja.
Und die werden alle noch bewacht. Ja? Aber drumherum hast du die lokale einheimische Bevölkerung, die eventuell Hunger leidet, die kein sauberes Wasser hat, die keine Jobs haben, die Armut haben, die Krankheiten haben und so weiter. Und das sind eben, das finde ich, ist das Interessante an diesen Zielen der Vereinten Nationen, dass es darüber hinausgeht. Du kannst dir auch ein Kompensationsprojekt auch in unserem Portfolio aussuchen, die sich zum Beispiel auch auf den Schutz von bestimmten Spezies spezialisiert oder auf die Gleichstellung von Mann und Frau oder auch durchaus einfach Arbeitsplätze schafft, damit die einheimische Bevölkerung eben sich selber ernähren kann. Ja, und das sind Sachen, die weit darüber hinausgehen. Diese Produkte bieten wir unseren Kunden an. Das heißt, das sind die Projekte, wogegen man gegen die eingangs erwähnten $14,50 pro CO2-Tonne seine Kompensation durchführen kann.
Ja, das sind jetzt externe Projekte, die du beschrieben hast. Gibt es auch noch interne Projekte oder Projekte, die ihr selber macht, die ihr anstoßen wollt?
Das sind die Projekte, die wir als Kühne und Nagel unseren Kunden anbieten. Mhm. Ja. Herr Kühne selber ist ja auch als Privatperson sehr stark engagiert. Wir haben jetzt gerade vor wenigen Tagen den Bundesminister für Entwicklung und wirtschaftliche Zusammenarbeit bei uns zu Gast gehabt. Und anlässlich dessen hat Herr Kühne ja auch nochmal sein privates Engagement bekundet mit entsprechenden Investments. Aber wir
vielleicht
selber,
nochmal alle, die es nicht gehört haben, was ist das genau?
Ja, also wir haben ja zum einen unsere eigenen Zielsetzungen im Rahmen unserer Firma. Mhm. Ja. Und Herr Kühne ist eben auch persönlich sehr stark engagiert. Und wird darüber hinaus über seine eigene Stiftung einen erheblichen Millionenbetrag beitragen, um weitere Aufforstungsmaßnahmen.
Ich glaube 100 Millionen oder was, irgendein Betrag stand im Raum, ne? Das ist schon ganz schön.
Genau,
ja.
Genau. Du bist
selbst
gut informiert.
Selbst für Herrn Kühne.
Ja, es ist also, wie gesagt, man muss, wenn du nochmal, kommen wir nochmal ganz kurz auf diesen Greta-Effekt zu sprechen. Ja? Man muss auch wirklich ganz klar sagen, wir leben hier in Zeiten, auch dank der Medien letztendlich, wo wir eine unglaubliche Dynamik haben und viele Leute sich mit dem Thema beschäftigen. Und ich glaube, wir alle, da kann sich keiner von uns wahrscheinlich ausnehmen, lernen ja immer wieder was dazu. Ja? Mhm. Und ich glaube, dass eben diese Wahrnehmung der ganzen Thematik so weit voranschreitet, dass eben viele sich auch dazu berufen fühlen, jetzt aktiv ihren Beitrag zu leisten. Mhm. Und ich finde, man sollte das Ganze wirklich positiv sehen. Es gibt auch natürlich zum Beispiel bestimmte Leute, die also auch immer kommen und sagen, warum habt ihr das Ganze nicht schon früher gemacht? Das kann man zu jedem sagen. Ja. Aber die gute Nachricht ist, die Leute machen das jetzt. Es ist immer mehr. Es gibt auch immer mehr Wirtschaftsführer, die sagen, wir machen das jetzt. Und ich denke, das ist dann das, woran wir uns orientieren müssen. Und das ist auch ehrlich gesagt, wenn du jetzt mal auf die Politik beispielsweise guckst, mit den ganzen problematischen Szenarien, die wir in der globalen Politik haben, ja, mit verschiedenen Ausrichtungen, mit bestimmten Prioritäten oder Nicht-Prioritäten, müssen wir in der Wirtschaft unseren Beitrag leisten. Und da dieser Beitrag oder da diese Masse so groß ist, wenn wir es schaffen, dort unseren Beitrag zu leisten, dann hat das einen enormen Effekt. Das bedarf nicht unbedingt immer nur eines politischen Beschlusses.
Mhm. Nochmal zurückzukommen auf den Greta-Effekt. Was glaubst du, was diese Initiativen und diese Aktivisten und diese Bündnisse, was haben die für eine Rolle? Was haben die einen richtigen, wichtigen Impuls gegeben?
Ja, ich denke schon. Also wir befinden uns in einer Situation, wo wir sehr viele Menschen haben, die sich mit dem Thema nicht nur beschäftigen, sondern die sich auch selber sehr stark engagieren. Nimm mal jetzt das Beispiel der jungen Generation. Ja, die junge Generation, ne, wenn wir uns erinnern, ne, als wir noch richtig jung waren, da bist du bei vielen Dingen natürlich noch konsequenter und noch stärker. Da gibt es schwarz und dann gibt es weiß und dann gehst du da, ne, den ganzen Weg. Ich sag nicht, dass das immer der perfekte Weg ist, aber ich finde es immer noch 100-mal besser, als wenn sich jetzt speziell junge Leute ausschließlich nur noch mit anderen Themen beschäftigen und vielleicht, nehmen wir mal das Beispiel, nur noch auf das Smartphone starren und sagen, alles andere ist ja egal, ne? Ich kriege ja meine Milch aus dem Supermarkt, ist ja alles gut.
Ja.
Und insofern, also bevor ich da jetzt, auch wenn der ein oder andere vielleicht mal ein bisschen über die Stränge schlägt und das Ganze vielleicht ein bisschen zu schwarz-weiß sieht, ist das für mich immer noch 1000-mal besser, als jetzt eine ignorante Haltung zu haben. Mhm. Und man darf nicht unterschätzen, dadurch, dass eben auch die Medien entsprechend dem Thema die notwendige Präsenz einräumen, ist das etwas, wo man an diesem Thema auch nicht mehr vorbeikommt und natürlich in der Wirtschaft auch viele Leute das eben nicht nur als Drohszenario sehen, sondern auch durchaus als Chance.
Was würdest du denn jungen Leuten raten, die so Aktivisten sind, die das Thema wirklich richtig ernst nehmen? Würdest du ihnen raten, in die Logistikbranche zu kommen, zum Beispiel zu Kühne und Nagel, um da einen wirklichen Impact zu haben?
Das wäre sicherlich keine schlechte Idee, denn dort befindet man sich automatisch in einem Bereich, der, was die Thematik betrifft, ein sehr relevanter Bereich ist. Ja, ja, da ist man mittendrin.
Und ich meine, wenn man eine Sache, auf der Straße ein Plakat hochzuhalten, vielleicht die andere Sache, wirklich auch dahin gehen, wo es wehtut und wo die Potenziale sind, wo man wirklich mit eigener Hand sozusagen einen Impact haben kann, oder?
Ja. Ja, es setzt natürlich voraus, dass man am Ende des Tages, können wir uns alle der Realität nicht verschließen, die Geschäfte in einer globalisierten Welt laufen weiter. Ja, wir sagen ja immer, die höchste Form der CO2-Neutralität kannst du erreichen, indem du dich komplette Armut hingibst, ja, und wieder auf dem Baum lebst. Ja, das Problem in unserer Gesellschaft ist natürlich, oder was heißt Problem, das Szenario ist, dass das keiner will. Ja, wir haben einen gewissen Lebensstandard erreicht. Und aber ich glaube, es ist auch gar nicht notwendig, das jetzt so schwarz-weiß zu sehen. Denn wenn wir uns alle einig sind, dass wir einen aktiven Beitrag leisten, um wirklich diese Thematik ernsthaft anzugehen und die Ziele zu erreichen, die wir erreichen müssen, um jetzt beispielsweise den Anstieg des Meeresspiegels so weit wie möglich einzudämmen, dann sind wir schon einen großen Schritt weiter. Denn wir dürfen auch nicht vergessen, wo wir herkommen. Also ich kann mich noch an Zeiten erinnern, 80er, 90er Jahren, da konntest du hier in der Weser, geschweige denn in der Elbe in Hamburg, keinen Fuß ins Wasser setzen, ja, ohne dich da irgendwelchen toxischen Einflüssen hinzugeben. Wir haben schon eine ganze Menge auch erreicht, aber man darf eins auch nicht vergessen, die Erdbevölkerung wächst ständig. Ja. Wir haben, glaube ich, Prognosen alleine für Afrika mit einem Bevölkerungswachstum von 1,2 Milliarden in den nächsten 10 Jahren. Das ist doppelt so viel, wie die EU-Bevölkerung darstellt. Ja. Und auch diese Leute wollen leben, wollen konsumieren. Ja, wenn vielleicht auch nicht auf einem westeuropäischen Level, aber nichtsdestotrotz. Und das sind Herausforderungen, die halt auch über das reine Umweltthema hinausgehen. Da gehst du auch schnell in den Bereich Entwicklungshilfe.
Klar.
Und dort ist auch sehr viel zu tun.
Kompliziertes Thema, aber tolles Schlusswort. Ja, vielen Dank, dass du uns beschrieben hast, was ihr für ein Projekt am Start habt und was ihr für einen Impact haben wollt und eure ambitionierten Ziele erfüllen
wollt. Sehr gerne, sehr gerne.
Danke dafür.
Danke, Michael.
So, das war die BVL Digital Podcast Episode zum Thema CO2-Neutralität in der Lieferkette mit Michael Maas von Kühne und Nagel. Wenn euch diese Folge gefallen hat, dann würde ich mich freuen, wenn ihr den BVL Digital Podcast abonniert und in Zukunft regelmäßig reinhört. In diesem Sinne, bis zum nächsten Mal, euer Boris Felgendreher.